Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Eigentlich sollte es ein Neuanfang sein. Mit einem neuen Leitungsteam feiert die Berlinale heute ihre 70. Ausgabe. Doch ausgerechnet in diesem Jubiläumsjahr wird das Filmfestival mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Der erste Festivaldirektor Alfred Bauer hat offenbar seine Verstrickungen mit dem NS-Regime geheim gehalten. Berlinale-Reporterin Sigrid Fischer über 70 Jahre Festivalgeschichte zwischen Skandal und Glamour.
Berlin ist wirklich duftig.
Danke sehr. Grazie. Merci. Danke schön. Thank you very much.
Chiki hiki bubi machi. Das heißt, Berlin ist duftig, wunderbar und ich freue mich, wieder zu Hause zu sein.
6. Juni 1951, Titania-Palast in Berlin-Steglitz. Das dritte der drei führenden Filmfestivals der Welt feiert seine Premiere mit Fanfare, festlichen Reden und Alfred Hitchcocks Eröffnungsfilm Rebecca. Ein Festival, das inmitten des Kalten Krieges politisch ausdrücklich gewollt ist. Vom Senat, vom Bürgermeister Ernst Reuter, von den drei Westalliierten. Und das von Anfang an symbolischen Charakter hat. Als Zeichen des kulturellen Wiederaufbaus nach dem Krieg. Als Brücke zwischen dem Ost- und dem Westteil der Stadt. Als Schaufenster der freien Welt, wie es damals heißt. Die Idee zu einem internationalen Berliner Filmfest war unter anderem dem Mitgründer und Filmkritiker Manfred Bartel auf der Filmbiennale in Venedig gekommen.
Wir kamen zum ersten Male zu Filmfestspielen nach dem Kriege nach Venedig und fanden eine Welt, die eigentlich nur noch auf der Leinwand für uns existierte. Palmen, Smoking, Abendkleider, dicke, schicke Autos. Und im Rücken saß uns Berlin, saßen die Trümmer von Berlin. Und wir suchten die Synthese und haben gesagt, warum eigentlich nicht Filmfestspiele mal nicht vor der Kulisse von Palmen, sondern vor der Kulisse der Arbeit? Warum nicht Filmfestspiele für die Leute, die ins Kino gehen? Filmfestspiele für ein breites Großstadtpublikum, für, wie viele sagen, das Beste der Welt.
Berlin, Berlin, du bist mein Publikum.
Publikumsfestival, dieses Label trägt die Berlinale bis heute. Nirgendwo sonst werden so viele Eintrittskarten an nicht professionelle Kinogänger verkauft. Der besondere diplomatische Status Berlins soll sich auch immer wieder auf das Programm und den Festivalverlauf auswirken. Zum Beispiel bleiben Filmbeiträge aus den sozialistischen Ländern per Grundsatzentscheidung des Senats lange Zeit ausgeschlossen. Die Schließung der Sektorengrenze am 17. Juni 1953, also einen Tag vor Start der dritten Berlinale, zieht einen großen Zuschauerschwund nach sich. Bis dahin gab es nämlich vergünstigte Vorführungen im Corso Filmtheater an der Sektorengrenze und viele Ostberliner kamen. Der Mauerbau kurz nach Ende der 11. Ausgabe bedeutet die nächste Zäsur. Reporter Friedrich Luft kommentiert:
Auch die zusammenführende Macht des Films muss an diesem schauerlichen Bauwerk mitten durch Berlin scheitern. Die einst so neugierig und friedlich kamen, sie sind jetzt ausgeschlossen, die Bürger von Ostberlin. Ein Grund, der maßgebend war, dieses Filmfest jährlich zu feiern, ist eigentlich entfallen.
Auch der damalige erste Berlinale-Leiter Alfred Bauer, dessen politische Vergangenheit noch lange unerforscht bleiben soll, findet:
Besonders schmerzlich war natürlich im Jahr 61 der Bau der Berliner Mauer, durch die Teilnahme von Bevölkerungsschichten und Berlinern aus dem anderen Teil unserer Stadt und aus der Umgebung von Berlins schlagartig unterbunden war. Das habe ich natürlich sehr bedauert.
Für politische Verstimmung sorgt damals aber auch der ein oder andere Programmpunkt. 1970 zum Beispiel erregt der deutsche Wettbewerbsbeitrag Okay den Unmut des US-amerikanischen Juryvorsitzenden George Stevens. Obwohl in Bayern gedreht, ist ihm die Anspielung auf die tatsächliche Vergewaltigung eines vietnamesischen Mädchens durch US-Soldaten während des Vietnamkriegs zu eindeutig. Das bestreitet Regisseur Michael Verhoeven gegenüber Reportern auch gar nicht.
Ja, das ist passiert. Das ist eine authentische Geschichte. Für mich war diese Vergewaltigung einfach eine kleine Handlung, die Dinge sichtbar macht, die in diesem Krieg passieren.
Der Eklat führt schließlich zum vorzeitigen Abbruch der Berlinale. 9 Jahre später gibt's Verärgerung auf der anderen politischen Seite. Im Zuge der Entspannungspolitik von Willy Brandt schicken inzwischen auch die sozialistischen Länder ihre Filme ins Rennen. Aus Protest gegen Michael Ciminos Vietnamkriegsfilm The Deer Hunter, die durch die Hölle gehen, ziehen sie ihre Filme und Delegierten aber vom Festival wieder zurück. Das vietnamesische Volk werde beleidigt, so die Begründung. Der Film verstoße somit gegen das Festivalprinzip der Völkerverständigung.
Der Tag wird kommen, an dem das Brandenburger Tor nicht mehr an der Grenze liegt. Macht das Tor auf! Macht Schluss mit der widernatürlichen Spaltung!
Anfangs hatten die Reporter den Kudamm mit dem Broadway verglichen, auf dem Jane Mansfield, Cary Grant, James Stewart, die Lauren und die Lollobrigida im offenen Wagen vorbeirauschen. In den 1970er Jahren folgt auch die Berlinale dem kulturellen und politischen Zeitgeist. Unabhängig gedrehte Filmkunst steht neben Starkino und großen Studioproduktionen. In Cannes hatte sich der Wandel schon früher vollzogen. Im Mai 1968 solidarisierten sich Regisseure der Nouvelle Vague mit den protestierenden Studenten, was zum Abbruch des Festivals und einer Umstrukturierung in den Folgejahren führte. Neue Reihen wurden eingeführt, die nicht Glamour, sondern neue Erzählformen und Ästhetiken präsentierten. In Berlin wird nach dem Skandal um Michael Verhoevens Film Okay eine zweite Programmschiene etabliert. Das Internationale Forum des jungen Films. Ulrich Gregor wird das Forum bis zum Jahr 2000 leiten.
Dieses Forum soll ein Auffangbecken sein für alle diese schwierigen und gefährlichen Filmarten. Wie da sind politische Filme, 16mm-Filme, Filme aus der dritten Welt und Experimentelles und was man alles nicht so recht handhaben kann. Und so haben wir dann angefangen, 1971 zum ersten Mal dieses Forum zu machen, nach unserem Filmverständnis, wie wir es damals hatten und eigentlich auch heute noch haben, ein etwas anderes Filmverständnis, alternatives. Es war in der Luft, man musste so etwas machen.
Zu diesem anderen Filmverständnis gehören unter anderem Diskussionen mit dem Publikum nach den Filmvorführungen. Das klingt zum Beispiel so.
Mich würde mal interessieren, was für Prozesse so bei den Darstellern da abgelaufen sind, während des Drehens und auch hinterher.
Der Produktionsprozess eines Films gestattet es nur beiläufig und sozusagen nebenbei.
Eine Gewissensentscheidung zwischen Plüsch oder Politik sei der Gegensatz zwischen Wettbewerb und Forum. Das schreibt der spätere Berlinale-Leiter Wolf Donner 1972 in der Zeit. Besonders Moritz de Hadeln wird in seiner langen Amtszeit oft vorgeworfen, dass er Hollywood hofiere, den deutschen Film zum Beispiel aber links liegen lasse. Von Anfang an muss die Berlinale dem Vergleich mit den Festivals von Cannes und Venedig standhalten und schneidet meist schlechter ab, vor allem was die Filmauswahl angeht. Der Vergleich mit den anderen großen Filmfestivals bleibt auch Dieter Koslig nicht erspart. Der wird 2002 als großer Erneuerer gefeiert, nach 22 Jahren Moritz de Hadeln.
Ladies and gentlemen, please welcome the mastermind of the Berlinale.
Ladies and gentlemen, the godfather of the Berlinale, Mr. Dieter Koslig.
Dieter Koslig.
Dieter Koslig.
Und tatsächlich bringt er neben seinen Entertainer-Qualitäten viel Bewegung und neuen Schwung auf die Berlinale. Koslig installiert neue Reihen und Foren wie den Talentcampus und die Perspektive Deutsches Kino. Dazu noch stärkt er den Stellenwert des deutschen Films in Berlin und erhöht die Frauenquote. In seiner Amtszeit werden auch Serien präsentiert und der erste Netflix-Film im Wettbewerb gezeigt. Aber irgendwann erwischt auch ihn die herbe Kritik der Feuilletons. Hauptvorwurf? Den üppigen Starauflauf, zum Beispiel Madonna und die Rolling Stones, erkaufe er sich mit zu vielen künstlerischen Kompromissen. Auf solche Kritik war er allerdings von Anfang an eingestellt.
Ein Filmfestival kann immer nur beides machen. Man kann nicht die Hollywood-Stars sagen, das mache ich mal ohne euch, ihr Nasen. Ja, es muss beides sein, es muss zeigen, was an Neuem aufgebrochen ist. Und ich sehe da auch nicht diesen Widerspruch.
In einem offenen Brief fordern 2017 schließlich 79 deutsche Regisseure die programmatische Erneuerung und Entschlackung des Festivals. Eine herausragende kuratorische Persönlichkeit soll gefunden werden, die für das Kino brennt. Der Italiener Carlo Chatrian, vormals Chef des Filmfestivals in Locarno, soll das nun sein.
Wir entscheiden nach künstlerischen Kriterien. Die 18 Filme sind im Wettbewerb, weil sie für uns die Filmkunst am besten repräsentieren.
Gleich beim Start holt ihn die komplizierte Geschichte der Berlinale ein. Das Schaufenster der freien Welt hat offensichtlich blinde Flecken. Wie kurz vor Start der 70. Jubiläumsausgabe herauskommt, war die Rolle von Alfred Bauer, dem ersten Berlinale-Leiter, in der NS-Filmwirtschaft weitaus wichtiger als bekannt. Nach dem Krieg ist es ihm gelungen, seine Vergangenheit als eifriger SA-Mann mit einwandfreier politischer Einstellung, wie es heißt, zu verschleiern. Der nach ihm benannte Preis für neue Perspektiven der Filmkunst wird ausgesetzt. Eine externe Expertenkommission prüft die Vorwürfe. Warum so spät? Diese Frage schwingt mit am Rande der 70. Berlinale. 2020 richtet sich der Blick natürlich erstmal gespannt auf das Programm des neuen Kurators Carlo Chatrian und darauf, wie er die Geschichte der Berlinale weiterschreiben wird. Tom Tykwer kann es wahrscheinlich wie immer kaum erwarten.
Ich kenne überhaupt keinen, der nicht sich quasi danach sehnt, wenn der Februar losgeht in Berlin und dieses eisige Wetter auf uns niederprasselt und man schon seit Monaten denkt, mein Gott, Berlin ist auch ganz schön hart, dass endlich die Berlinale anfängt.
Ich stehe auf Berlin!
Berlin ist wirklich duft.
Danke sehr. Grazie. Merci. Danke schön. Thank you very much.
Chiki hiki bubi machi.
Das ist Berlin, wie es weint und wie es lacht.